Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Podcasts Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Mein Name ist Jessie Henschel und in der heutigen Folge geht es vor allem um die Bedeutung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Kommunalwahl am 14. März. Daher spreche ich heute mit Stefan Köster, Wahlorganisator bei der Stadt Frankfurt, und mit Werner Markgraf, langjähriger Wahlhelfer aus Friedberg. Außerdem kommen auch einige der hessischen Jungwählerinnen und Wähler zu Wort, denn einige von ihnen wählen am 14. März sogar zum allerersten Mal. Aber was verbinden die jungen Leute eigentlich mit Kommunalpolitik?
Die Politik in meiner Stadt, also das, was mich eigentlich auch am meisten betrifft, würde ich behaupten.
Ich muss eigentlich direkt an die Briefwahlen denken, weil dieses Jahr das mit Corona ja ein bisschen schwieriger ist. Also meine erste Wahl war jetzt halt mit der Briefwahl.
Boah, ich sag dir ehrlich, mit gar nichts eigentlich, bei Gott, mit gar nichts wirklich.
Ich habe auch noch nie was davon gehört.
Mir fällt da sofort was Persönlicheres ein, und zwar, dass ich das erste Mal wählen darf.
Öffentlicher Nahverkehr ist ja so ein Thema. Viele Leute beschweren sich, dass in ihrem Dorf nur dreimal am Tag der Bus fährt.
Politik, die die Stadt verbessern soll am besten und die nach meinen Vorstellungen halt auch handelt.
Die Assoziationen sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Wer sich gerne intensiver mit Kommunalpolitik beschäftigen möchte und das noch nicht getan hat, kann natürlich gerne nochmal in die vorherigen Folgen reinhören. Heute allerdings gibt es mal einen kleinen Einblick in den Ablauf so einer Wahl. Deshalb begrüße ich jetzt erstmal Stefan Köster, Leiter der Geschäftsstelle Wahlen und Abstimmungen im Bürgeramt Statistik und Wahlen in Frankfurt. Hallo Herr Köster, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Köster, waren Sie denn selbst auch als Wahlhelfer mal aktiv? Vielleicht haben Sie ja da irgendwie noch eine Geschichte auf Lager, an die Sie sich erinnern.
Ja, vor Jahren war ich natürlich als Wahlhelfer schon aktiv. Und jetzt eben im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten bei der Stadt Frankfurt habe ich mich dann sehr, sehr oft natürlich auch im Rahmen der Organisation von Wahlen mit eingebracht. Und seit 2,5 Jahren leite ich die Geschäftsstelle Wahlen und mache das letzten Endes dann auch hauptberuflich. Insofern ist mir jetzt da nichts aufgefallen, aber meine Kolleginnen und Kollegen haben ja berichtet, dass es durchaus sein kann, dass der ein oder andere jüngere Wahlhelfer bzw. jüngere Wahlhelferin vielleicht dann morgens zu spät den Dienst begonnen hat. Das Wahllokal öffnet ja um 8 Uhr und dass da irgendwie eine kleine Verspätung dann eingetreten ist. Ja.
Und vielleicht eine kleine Kopfschmerztablette noch dazu oder so.
Vermutlich auch das. Was eben auch schon vorgekommen ist, dass dann sich bei der Ergebnisermittlung ab 18 Uhr, dass sich da zwischen dem gefalteten Stimmzettel eine Wurstscheibe befunden hat. Insofern, wenn man das als lustig bezeichnen kann, dann wäre das ein Beispiel.
Ich glaube, das kann man sowohl als lustig als auch als eklig bezeichnen.
Ja, ja.
Wer weiß, wo die herkommen. Am 14. März wird ja jetzt auch in ganz Hessen eben gewählt. Und für die Durchführung so einer Wahl darf natürlich eines nicht fehlen, nämlich ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Denn ohne die wäre ja so eine Umsetzung der Wahl gar nicht erst möglich. In Frankfurt engagieren sich ja für die anstehenden Kommunalwahlen sogar um die 6.500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Herr Köster, wer kann denn überhaupt Wahlhelfer oder Wahlhelferin werden und wie werden denn eben diese Helferinnen ausgewählt?
Ja, Sie haben es richtig gesagt. Wir haben in Frankfurt rund 6.500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Sie verteilen sich auf die sogenannten allgemeinen Wahlvorstände, also die Wahlvorstände, die im Wahllokal tätig sind. Dann haben wir einen beträchtlichen Teil in den sogenannten Briefwahlvorständen. Das sind rund 1.300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Und der Rest sind dann Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die sich in den Auszählungswahlvorständen ab Montag nach der Wahl wiederfinden. Man kann Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden, wenn man jetzt grundsätzlich wahlberechtigt ist, und zwar in Hessen, und seit mindestens 6 Wochen mit Hauptwohnung in Frankfurt am Main gemeldet ist. Und das betrifft aber nur in Anführungszeichen die Beisitzerinnen und Beisitzer. Da ist es also zwingend notwendig, in Frankfurt mit Hauptwohnung gemeldet zu sein. Hingegen Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher und Schriftführerinnen und Schriftführer quasi auch eingesetzt werden können von anderen Gemeinden innerhalb Hessens. Wichtig ist, dass sie wahlberechtigt sind in Hessen, aber sie müssen nicht unbedingt wahlberechtigt sein in Frankfurt. Es gibt natürlich auch bestimmte Voraussetzungen. Man muss Deutscher bzw. EU-Angehöriger sein, der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. und muss, wie gesagt, seit mindestens 6 Wochen dann eben in Hessen bzw. in Frankfurt wahlberechtigt sein.
Mhm. In den Wahllokalen gibt es ja auch immer ein Wahlteam, was so diese Wahl kontrolliert oder auch durchführt eben. Und da haben ja verschiedene Menschen auch unterschiedliche Rollen und Aufgaben. Vielleicht können Sie so einen kurzen Überblick darüber geben, wie der Wahltag für die Helferinnen und Helfer so abläuft, also wie dieses Wahlteam vielleicht aufgebaut ist und welche Aufgaben die Helferinnen und Helfer generell so haben.
Der Wahlvorstand beinhaltet ja unterschiedliche Funktionen. Ich hatte es eben gerade schon erwähnt. Es gibt den Wahlvorsteher, es gibt die Wahlvorsteherin, dann gibt es auch eine jeweilige Vertretung. Dann haben wir den Schriftführer, die Schriftführerin, auch da gibt es eine Vertretung und eben weitere Beisitzerinnen und Beisitzer. In der Summe sind das dann insgesamt 9 Personen, die in Frankfurt einen Wahlvorstand bilden. Und die haben natürlich verschiedene Aufgaben, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen grob betrachtet, dann geht es letzten Endes darum, dass man natürlich das Wahllokal einrichten muss, jetzt vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens Corona-gerecht einrichten muss. Das muss natürlich eingerichtet sein bis 8 Uhr, damit eben um 8 Uhr dann auch die Wahlhandlung beginnen kann. Es gibt dann Mitglieder des Wahlvorstandes, die sich mit der Ausgabe des Stimmzettels befassen. Der muss ja im ausgefalteten Zustand dem Wähler, der Wählerin übergeben werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Frankfurter Stimmzettel für die Stadtverordnetenwahl eine Maße hat von 1,20 Meter mal 60, dann ist das an der Stelle schon ganz schön anspruchsvoll. Dann muss natürlich kontrolliert werden, ob die Person auch wahlberechtigt ist. Anhand der Wahlbenachrichtigung kann man das dann entsprechend nachweisen. Oder wenn die eben vergessen wurde, dass man dann eben einen Ausweis vorlegt. Man muss das Wählerverzeichnis führen und kontrollieren mit der Wahlberechtigung entsprechend. Dort muss dann auch ein sogenannter Stimmabgabevermerk gesetzt werden, bevor dann die Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel in die Wahlurne werfen kann. Dann, wenn man das Ganze auf die Ergebnisermittlung bezieht, ist es natürlich auch eine der Hauptaufgaben, dass man das Ergebnis entsprechend ermittelt im Wahlbezirk, für den man eben zuständig ist. Das heißt also, man muss die Stimmzettel sortieren und auch die Stimmen, und zwar dann insbesondere die Stimmen des Stapels 1. Das sind die Stimmzettel, wo nur eine Kopfstimme angekreuzt wurde, damit man dann auch die einzelnen Ergebnisse für die einzelnen Parteien und Wählergruppen feststellen kann.
Mhm. Und jetzt haben Sie schon angesprochen, wie läuft denn dann jetzt so das Auszählen der Urnenstimmzettel generell ab?
Es ist eben so, dass dann eben ab 18 Uhr, wenn dann eben alle Wählerinnen und Wähler quasi ihre Stimme abgegeben haben, die Stimmzettel wurden in die Wahlurne eingeschmissen, dann beginnt eben die Ergebnisermittlung. Das heißt also, der ganze Wahlvorstand tritt zusammen. Das ist eine zwingende Voraussetzung. Und im Groben kann man das so aufteilen, dass man sagt, dass eben die Stimmzettel dann nach entsprechenden Stapeln sortiert werden. Der Stapel 1, der beinhaltet eben alle Stimmzettel, wo ein Kreuz in der Kopfstimme gesetzt wurde. Das kann man dann eben schon nach einzelnen Wahlvorschlägen entsprechend sortieren. Dann gibt es einen sogenannten Stapel 2, in dem sich alle 2 bis 3 ungültigen Stimmzettel befinden, also wo der Wähler, die Wählerin überhaupt keine Stimme abgegeben hat, also einen Blankostimmzettel quasi abgegeben hat. Der Stapel 3 ist dann dafür vorgesehen, dass man eben alle Stimmzettel aussortiert, die Anlass zu Bedenken geben, wo der Wahlvorstand dann später auch zu beschließen hat. Und in den sogenannten Stapel 4 kommen alle Stimmzettel rein, wo kumuliert und panaschiert wurde, wo also Kreuze bei Bewerberinnen und Bewerber angegeben wurden oder auch Streichungen wohl möglich. Und die finden sich dann im Stapel 4 wieder. Das ist im Übrigen dann auch letzten Endes der Stapel, der dann auch am Montag nach der Wahl von den sogenannten Auszählungswahlvorständen dann ausgezählt wird. Und das Ganze findet dann mit Hilfe einer Wahlsoftware statt, weil man ja bei der Stadtverordnetenwahl beispielsweise ja bis zu 93 Stimmen zu vergeben hat. Und da man das nicht quasi mit der Hand auszählen kann und soll, bedient man sich da einer Wahlsoftware, wo man letzten Endes diesen Stimmzettel, so wie er eben vor einem liegt, dann quasi in die Wahlsoftware entsprechend eingibt. Und die Wahlsoftware ermittelt dann sozusagen automatisch dann auch das Ergebnis.
Und wie sieht es jetzt unterschiedlich zur Briefwahl aus? Weil ich glaube, da läuft es ja alles zumindest zu einem gewissen Teil ein bisschen anders ab.
Genau, bei der Briefwahl ist es so, dass der Briefwahlvorstand, wenn Sie so wollen, ja kein Publikumsverkehr hat. Ja, also da kommt ja kein Wähler hin und will dann seine Stimme abgeben, sondern der hat er ja schon quasi im Vorfeld der Wähler, die Wählerin, die Stimme abgegeben, nämlich in Form der Briefwahl. Deswegen haben wir in Frankfurt 140 Briefwahlvorstände eingerichtet. Das waren bei der Europawahl, das war die letzte Wahl in Frankfurt, waren es 117. Wir haben ja explizit auch aufgrund der Corona-Pandemie und mit dem zu vermutenden Anstieg der Briefwahl haben wir die Briefwahlbezirke erhöht von 117 auf 140. Und da geht es erstmal im sogenannten Nachmittagsgeschäft darum, dass man eben diese Wahlbriefe zulässt. Ne, so ein Wahlbrief besteht ja dann aus dem roten Wahlbriefumschlag, den man ja dann entsprechend mit dem Wahlschein bestückt. Der Wahlschein muss natürlich unterschrieben sein. Da ist eine Versicherung an Eidesstatt drauf, die muss man eben auch unterschreiben, dass man eben seine Stimme persönlich abgegeben hat. Dann befinden sich dann weitere Stimmzettel, Umschläge, bis zu 3 Stück können das sein bei der Kommunalwahl hier in Frankfurt. Dann geht es darum, dass man den entsprechenden Wahlbrief dann zulässt. Es gibt auch Zurückweisungsgründe, beispielsweise wenn ein roter Wahlbrief keinen Wahlschein enthält. Da kann ich ja auch gar nicht die Wahlberechtigung entsprechend nachvollziehen. Insofern wäre das ein Zurückweisungsgrund. Diesen Wahlbrief dürfte ich dann nicht zur Wahl zulassen, müsste ihn zurückweisen. In der Regel ist es so, dass eben die Zurückweisungsgründe nicht vorliegen, dass man eben den Wahlbrief zulassen kann, weil eben alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind. Und dann würde man diesen Stimmzettelumschlag in die Wahlurne werfen. Da wäre der Stimmzettel noch nicht alleine in der Wahlurne, wenn Sie so wollen, sondern er ist noch im Stimmzettelumschlag drin. Nämlich erst ab 18 Uhr geht es ja darum, das Ergebnis zu ermitteln. Und dann würde der Briefwahlvorstand damit beginnen, die Stimmzettelumschläge zu zählen und dann in einem weiteren Prozessschritt dann auch die Stimmzettelumschläge zu öffnen. Und dann würde eigentlich das Geschäft genauso sein wie im Urnenwahlbezirk.
Im Vorfeld der Wahlen kam es ja leider in einer Handvoll von Gemeinden auch zu kleineren Pannen bei der Briefwahl. Im Vorfeld natürlich nur. Unter anderem mussten ja 3 Städte ihre Unterlagen wegen eines Fehlers neu verschicken. Und vor allem kann ich mir gut vorstellen, bei so dem komplizierten Auswahlverfahren, vor allem bei Kumulieren, Panaschieren und so, ist man wahrscheinlich von kleineren Fehlern nicht gefeit. Wie hoch ist denn so die Fehlerquote?
Ja, Sie haben ja jetzt die Fehler angesprochen, die offensichtlich in anderen Gemeinden vorgekommen sind. Beim Versenden der Briefwahlunterlagen, das ist natürlich zu bedauern. Wichtig ist aber, dass man diese Fehler noch rechtzeitig bereinigen kann. Und das ist ja, soweit ich das jetzt der Presse entnehmen konnte, der Fall gewesen, sodass man ja darüber glücklich sein kann. Natürlich gibt es immer mal wieder kleinere Fehler, aber die nicht so ins Gewicht fallen, dass man da noch wirklich massiv irgendwie nachsteuern müsste. Ansonsten kann ich sagen, sind bis dato noch quasi überhaupt keine Fehler vorgekommen, die wir zu verzeichnen haben, wo wir wirklich massiv eingreifen mussten. Mhm.
Und bei dem Auszählen der Stimmen jetzt vor Ort dann, also am Wahlabend, der Stimmzettel, passiert da öfters mal irgendwie vielleicht eine Kleinigkeit oder ein kleiner Fehler, weil wie Sie gesagt haben, es sind ja doch nur Menschen, die das dann meistens auszählen.
Genau, der Klassiker ist, dass man sich dem Grundsatz Genauigkeit vor Schnelligkeit, dass man den eben manchmal anders interpretiert, dass man dann am Ende vielleicht doch schnell auszählen will und da passieren natürlich beim Auszählen dann auch Fehler. Und meistens rächt sich das dann, weil man dann am Ende viel, viel länger auszählt. Deswegen Grundsatz, Genauigkeit vor Schnelligkeit, langsam die Stapel bilden, genau hinschauen, langsam zählen, weil das würde sich dann am Ende auf jeden Fall nicht rächen, sondern im Gegenteil, es würde zu einem schnelleren Wahlergebnis dann auch führen. Ne? Also dieser Klassiker, dass man eben zu schnell ausgezählt hat, sich verzählt hat, verzettelt hat, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, was dann zur Folge hat, dass man nochmal nachzählen muss. Das ist eigentlich so der Klassiker. Aber ansonsten, klar, manchmal ist es schon schwierig, die Wahlniederschrift, die ja quasi ein amtliches Dokument ist, da muss man schon sehr genau hinschauen, wo man da jetzt welche Zahl einträgt. Aber wenn man das entsprechend mit einer gewissen, ich sage jetzt mal, Ordnung macht und sich an die Arbeitsanleitung hält, die wir den Wahlhelfenden im Vorfeld zur Verfügung stellen, wo wir alles genau nochmal darlegen, dann sollte eigentlich kein Fehler passieren.
Und es sind ja auch immer mehrere Augen, die da nochmal drüber schauen.
Das ist natürlich auch so, dass eben an verschiedenen Stellen, dort wo man zählt, im Vier-Augen-Prinzip gearbeitet wird. Ja, genau deswegen, damit eben keine Manipulation entsprechend erfolgen kann, aber dass eben auch entsprechend sauber und schnell ausgezählt werden kann. Mhm.
Wir haben jetzt auch schon viel darüber geredet, beziehungsweise Sie haben es auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass ein Wahltag normalerweise ja anders abläuft als dieses Jahr. Pandemiebedingt müssen da bestimmte Hygienekonzepte her. Wie sind denn die Vorkehrungen für dieses Jahr oder für die Wahl jetzt am 14. März? Und wie stellen Sie denn eine sichere Umsetzung für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, aber auch für die Wählerinnen und Wähler sicher?
Also wir haben uns natürlich schon weit im Vorfeld der Kommunalwahlen mit dem Thema Corona auseinandergesetzt, haben Kontakt aufgenommen mit unserem städtischen Gesundheitsamt und haben in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt diverse Hygienekonzepte entwickelt, die auch jetzt zum Einsatz kommen. Also am Wahlort, im Wahlraum oder im Wahlgebäude besteht die Verpflichtung, während des Aufenthaltes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das bezieht sich nicht nur auf die Wählerinnen und Wähler, sondern eben auch auf die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Die Wahlräume wurden so sorgfältig ausgewählt und eingerichtet, dass eben auch organisatorisch gewährleistet ist, dass regelmäßig gelüftet wird, dass der geforderte Mindestabstand zwischen den Wählerinnen und Wählern, aber auch zwischen den Wahlhelferinnen eingehalten werden kann, um letzten Endes auch das Infektionsrisiko so gering als möglich zu halten. Die Wählerinnen und Wähler wurden im Vorfeld auch aufgefordert, einen eigenen Stift mitzubringen, damit man eben ja mit seinem eigenen Stift dann das Kreuz setzen kann. Natürlich haben wir auch entsprechende Maßnahmen ergriffen in Form von Material, was wir zur Verfügung stellen. Wenn man mal so alles zusammenführt, was wir an Materialien zur Verfügung stellen, Corona-bedingte Materialien, dann kommen wir auf ja doch erstaunliche Summen. Beispielsweise stellen wir 7.100 FFP2-Masken zur Verfügung. Wir stellen 97.000 chirurgische Masken, also diese OP-Masken, zur Verfügung. Rund 72.000 Flächendesinfektionstücher, 2.000 Liter Händedesinfektionsmittel, 33.000 Meter Abstandsklebeband und rund 900 Spuckschutzwände, die in den Wahllokalen oder eben bei der zentralen Briefwahlergebnisermittlung dann entsprechend verteilt werden und zum Einsatz kommen.
Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, wie oft man vielleicht Frankfurt umrunden kann mit diesen Absperrbändern.
Ja, habe ich jetzt noch nicht irgendwie versucht nachzurechnen, aber wäre mal interessant.
Ja.
Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass es eine Maskenpflicht gibt, dass die Wählerinnen und Wähler, wenn sie eben ins Wahllokal kommt, dann eben auch eine Maske tragen muss. Natürlich haben wir auch Masken vorhanden. Wenn jetzt ein Wähler oder eine Wählerin kommen würde, die jetzt keine Maske hätte, könnten wir eine Maske zur Verfügung stellen. Aber es besteht Maskenpflicht und diejenigen, die sich daran nicht halten, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Das muss man wissen.
Die werden dann wahrscheinlich aber auch des Wahllokals verwiesen.
Nein, an der Stelle gibt es eben die Besonderheit, dass wir das Wahlrecht sozusagen zulassen müssen. Ja. In dem Fall haben wir dann auch innerhalb unserer Hygienekonzepte bestimmte Vorkehrungen getroffen und Maßnahmen ergriffen, die dann auch einen derartigen Ablauf zulassen würden. Dass man auch diesem Wähler, dieser Wählerin das Wahlrecht dann entsprechend ermöglicht. Ja, das Wahlrecht ist ein hohes Gut, ein hohes Grundrecht. Insofern ist das natürlich in diesem Fokus ist das schwer zu verstehen, aber das Wahlrecht wiegt eben so schwer, und das ist auch gut so, dass man dann entsprechende Maßnahmen ergreifen muss, damit man eben auch dieses Wahlrecht dann ermöglichen kann.
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen ja generell schon unparteiisch ihr Amt ausüben und sind ja zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ist es denn generell ein Problem, wenn jetzt ein Wahlhelfer oder eine Wahlhelferin in einer Partei aktiv ist?
Nein, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, der Gesetz- und Verordnungsgeber sieht ja auch vor, dass sich eben politische Parteien und Wählergruppen an der Rekrutierung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern möglichst beteiligen sollen. Insofern stellt es überhaupt kein Problem dar.
Aber ich glaube, man darf ja während der Wahl dann keine Abzeichen tragen oder sowas, also weil das wäre wahrscheinlich Wahlbeeinflussung.
Ganz genau. Ne? Das ist natürlich auszuschließen, dass es eben aufgrund von irgendwelchen Emblemen oder Abzeichen, die man trägt, zu einer Wahlbeeinflussung kommen könnte. Deswegen muss man eben auch darauf achten, also der Wahlvorsteher explizit, ja, aber auch beispielsweise in der Bannmeile vor einem Wahlgebäude, was ja 10 Meter beträgt, dürfen keine Wahlplakate hängen und so weiter. Das sind alles so kleinere Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man eben Wahlen organisiert. Ja, das stimmt.
Das ist ja, macht ja auch Sinn irgendwo, ne?
Ja.
Kam es denn vielleicht schon mal zu Wahlbeeinflussungen von intern oder extern, jetzt entweder von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, oder kommt das ab und zu mal vor, dass Wahlbeobachter oder so versuchen, die Helferinnen und Helfer zu beeinflussen?
Ja, also das, was uns jetzt rückgemeldet wurde, vereinzelt kam es natürlich schon mal vor, dass ein Wahlbeobachter, eine Wahlbeobachterin da versucht hat, ja, in irgendeiner Weise zu stören, weil so eine Ergebnisermittlung ab 18 Uhr ist ja öffentlich. Ne? Da kann ja im Prinzip, oder es ist so, dass eben jeder daran teilnehmen kann. Man muss sich natürlich dann als Wahlbeobachter ruhig im Wahllokal verhalten, damit man eben die Ermittlung des Wahlergebnisses nicht beeinträchtigt, weil man muss ja hochkonzentriert Stapel bilden und muss entsprechend die Stimmzettel auszählen. Aber es kam eben auch schon mal vor, dass da quasi von Seiten des Wahlbeobachters interveniert wurde, im Sinne, dass er da störend den Prozess begleitet hat. Und da muss dann der Wahlvorsteher entscheiden, ob er von seinem Hausrecht Gebrauch macht und den Wahlbeobachter beispielsweise des Raumes verweist.
Ja, wie es in den USA bei der letzten Wahl ja häufiger leider passieren musste. Aber ich glaube, so in dem Ausmaß wird es wahrscheinlich bei der Kommunalwahl bei uns
nein,
nicht passieren.
Nein, davon gehen wir jetzt nicht aus, aber wir gehen davon aus, dass alles ruhig verläuft.
Bei der Vorrecherche habe ich gesehen, gibt es auch, obwohl das Amt des Wahlhelfers oder der Wahlhelferin ja ein Ehrenamt ist, auch eine Art Aufwandsentschädigung, was sich prickelnd auch Erfrischungsgeld nennt. Was hat es denn damit auf sich?
Die Aufwandsentschädigung ist ja quasi, wenn Sie so wollen, gesetzlich verankert. Bei der Kommunalwahl ist es die Hessische Gemeindeordnung, die spricht da von einer sogenannten Entschädigung. Unsere ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Frankfurt erhalten je nach Funktion, da muss man dann auch ein bisschen differenzieren, sind das jetzt Briefwahlvorstände oder eben allgemeine Wahlvorstände und dann innerhalb des Vorstands nochmal nach der Funktion, erhalten eine Aufwandsentschädigung von 70 Euro für den Wahlvorsteher oder für die Wahlvorsteherin. Eine Schriftführerin und Schriftführer würde das Gleiche erhalten und eine Beisitzerin oder ein Beisitzer würde 60 Euro erhalten. Ja, das ist letzten Endes dafür da, dass man ja der Aufwand, der eben am Wahltag entsteht, dann auch entsprechend entlohnt wird. In dem Sinne, dass man sich was zu essen kaufen kann, dass man eventuell seine Fahrtkosten dann auch entsprechend geltend machen kann. Dass eben einfach ein Aufwand, der entsteht, auch entsprechend entlohnt wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen unserer Wertschätzung dem Wahlhelfer, der Wahlhelferin gegenüber, weil so ein Ehrenamt, ja, das ist anzuerkennen, das ist zu loben. Und insofern haben wir deswegen auch die Höhe der Aufwandsentschädigung gegenüber der vergangenen Kommunalwahl aufgestockt.
Ja, die Tätigkeit als Wahlhelferin oder Wahlhelfer ist definitiv eine wichtige Aufgabe, nicht nur um die Wahl logistisch und organisatorisch umsetzen zu können, sondern auch aus demokratischer Sicht.
Ein Wahlhelfer ist meiner Meinung nach eine Sicherheit.
Es sind ja meistens irgendwelche random Leute, die das machen und da habe ich dann schon Vertrauen, dass die jetzt nicht unbedingt da was halt machen.
Auf der einen Seite finde ich das schon mal gut, dass jeder sich da engagieren kann, um das zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es bestimmt auch ein cooles Gefühl, einfach ein Teil davon zu sein, den Weg zu dieser Wahl, dass man da selbst mit eingeflossen hat.
Also wenn es keinen anderen gibt, der es machen würde, dann würde ich es machen, weil ich es wichtig finde, dass es halt jemand macht.
Es ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Amt, dass die Demokratie ja auch vom Volk lebt. Es ist ja kein Staat, der von oben runter diktiert, sondern wir bilden ja den Staat und das ist sehr schön so.
Das stimmt natürlich. Deshalb braucht es auch Bürgerinnen und Bürger, die den Ablauf einer Wahl überhaupt erst ermöglichen. Und einer dieser Menschen ist Werner Markgraf, Lehrer an der Henri-Benrath-Schule in Friedberg und langjähriger Wahlhelfer. Hallo Herr Markgraf.
Ja, ebenfalls guten Tag.
Seit wann sind Sie denn eigentlich schon Wahlhelfer?
Oh, schwierige Frage. Seit vielen, vielen Jahren. Ich habe es nie so beachtet, wann ich eigentlich das erste Mal dabei war. Aber es ist schon viele, viele Jahre her.
Mhm. Weshalb haben Sie sich denn überhaupt dazu entschlossen, Wahlhelfer zu werden?
Nun, es ist ohne ehrenamtliche Arbeit funktioniert das Leben grundsätzlich nicht. Ja. Mhm. Wir brauchen in ganz, ganz vielen Bereichen des öffentlichen Lebens einfach ehrenamtliche Tätigkeit. Sonst lässt sich das nicht umsetzen. Und eine dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten ist nun mal Wahlhelfer zu sein bei den verschiedensten Wahlgängen, egal ob das Landtag, Bund, Kommunal, Europa oder sonst was ist.
Mhm. Und wie beginnt dann so ein Tag als Wahlhelfer?
Ja, das Team trifft sich dann, also wenn Sie im Wahllokal sind, trifft sich das Team halt um 7:30 und legt dann fest, der Wahlleiter wird also von der Kommune festgelegt, wer das ist. Und dieser Wahlleiter benennt dann halt seinen Stellvertreter und teilt dann ein. An so einer Wahlstelle sind halt mehrere Personen, das heißt also die Hessische Wahlordnung sagt also 5 bis 7, aber es können dazu eingeteilt werden, weil der Wahltag ist ja lange. Und dann macht man in der Regel 2 Teams, zumindest im Wahllokal. Bei der Briefwahl bleibt also ein Team, das wird also nicht getrennt, aber im Wahllokal macht man in der Regel 2 Teams, die sich dann zeitlich absprechen, wer wann da ist. Es muss ja immer ein Wahlleiter da sein. Es sind 2 da, die den Wahlschein, die Wahlbestätigung entgegennehmen, die dann gucken, gibt es diesen Bürger auch? Und dann wird der Wahlschein ausgeteilt, dann steht jemand an der Urne und er guckt, dass wirklich nur dieser Schein in die Urne kommt. Insofern gibt das schon verschiedene Arbeiten.
Also quasi so 2 Schichten, die sich dann immer zeitlich ein bisschen abwechseln.
Im Wahllokal gibt es 2 Schichten. Bei der Briefwahl gibt es zwar verschiedene Briefwahlstellen, aber da bleibt eigentlich in der Regel ein Team dort.
Mhm. Welche typischen Fehler machen denn Wählerinnen und Wähler so beim Ausfüllen der Stimmzettel?
Ja gut, es kommt vor, man kreuzt alles an.
Oh.
Von oben bis unten durchgängig. Absicht, nicht Absicht, ich weiß es nicht. Ja. Ja, manchmal ist es auch nicht eindeutig. Das heißt, dann müssen wir, wenn das Kreuzchen nicht ganz klar da ist, wo es eigentlich hingehört, obwohl das so logisch ist, da ist ein Kästchen und in das Kästchen soll ein Kreuz, das ist dann nochmal ganz klar gekennzeichnet, wie man es machen soll. Aber trotzdem setzen manche Leute das Kreuzchen nicht so eindeutig. Dann legen wir diese Zettel zur Seite und bestimmen gemeinsam, ist der Wählerwunsch noch deutlich erkennbar, dann ist es okay. Wenn das dann wirklich so zweifelhaft ist, dann ist das ungültig.
Mhm.
Wir haben also immer wieder Wähler, Die meinen, der Wahlzettel ist ein Zettel, auf dem man seine Beschwerden niederschreiben kann, ja, und hinterlassen halt Dinge auf dem Wahlzettel, die absolut unsinnig sind, die auch manchmal schon beleidigend sind, und sich natürlich damit auch ihrer Stimme entledigen, denn der Wahlzettel ist ja ungültig. Mhm. Ja, wenn man einen Politiker beleidigt oder hinter seinen Namen irgendwas Dummes schreibt oder ein mieses Gesicht drauf malt, das sind so Dinge, die so als Randerscheinungen nicht unbedingt lustig sind, nein.
Das ist eigentlich eher ziemlich respektlos.
Ja, und schade, die Stimme ist verloren.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade, wenn man das zum ersten Mal macht, also zum ersten Mal vielleicht Wahlhelfer oder Wahlhelferin ist, ein bisschen mit dem ganzen Ablauf ein bisschen überfordert ist und den ganzen Aufgaben. Gibt es denn vielleicht vorher so eine entsprechende Vorbereitung oder muss man sich die Vorkenntnisse eigentlich komplett selbst aneignen?
Für die Wahlleiter gibt es vorher ein Treffen, wo die aktuellen Informationen bekannt gegeben werden. Außerdem erhält jeder Wahlhelfer ein sogenanntes Merkblatt für die Mitglieder des Wahlvorstandes. Das heißt, da kann er es nachlesen. Und der Wahlleiter informiert aber vorher noch einmal, bevor es losgeht, auf was zu achten ist, was jeder zu machen hat. Insofern ist das überhaupt nichts Kompliziertes. Man braucht also keine Angst haben. Jeder kann mutig daran gehen und nach der Wahlordnung ist ja jeder sogar verpflichtet oder kann verpflichtet werden, Wahlhelfer zu werden.
Mhm. Wie beim Schöffengericht, glaube ich, auch so ein bisschen, ne?
Vergleichbar, ja.
Bis wann denken Sie denn, dass Sie wahrscheinlich am 14. März im Wahllokal sein müssen?
Oh, ja gut, ich hoffe, dass ich um 23 Uhr fertig bin, dass wir dann nach Hause gehen können. Manchmal geht es auch zügiger, aber gerade jetzt bei diesen kumulieren Panaschieren ist ja doch eine sehr differenzierte Auszählung. Also ich gehe mal davon aus, dass es 23 Uhr wird.
In Hessen ist das Wahlalter ja ab 18 angelegt und in einigen anderen Bundesländern wird ja bei der Kommunalwahl schon gestattet, ab 16 zu wählen. Wie schätzen Sie das denn ein? Also würden Sie sagen, man kann theoretisch in Hessen vielleicht auch das Wahlalter auf 16 schon runterschrauben?
Auf jeden Fall. Ich denke, ein 16-Jähriger ist mittlerweile so erwachsen, der kann seine Interessen da schon kundtun. Und das wäre eine hilfreiche Sache, das wieder auf die 16 zu setzen.
Na, dann hören wir doch am besten mal direkt rein, was die jungen Wählerinnen und Wähler selbst davon halten würden, das Wahlalter in Hessen wieder auf 16 zu senken.
Also ich finde, ab 16 ist eigentlich sogar das perfekte Alter, weil ich habe auch schon einige Freunde, die sich schon sehr, sehr früh für Politik interessieren und die auch eine klare Meinung schon mit 16 hatten. Ich finde, dann kann man auch das Interesse auch schon früher wecken.
Also ich finde die Überlegung ja nicht schlecht, dass auch jüngere Menschen sich politisch einbringen können und dürfen. Das Problem ist, was ich aber sehe, dass halt nun mal, gebe ich euch zu, junge Leute vielleicht teilweise ein bisschen unreflektiert sind. Dass jüngere Menschen teilweise sich schnell von irgendwelchen billigen Wahlversprechen dann da leiten lassen.
Also ich meine, mit 16 kann man sich schon ein gutes Meinungsbild bilden, wenn man jetzt noch zu jung dafür ist, also mit 14 vielleicht. Das würde ich jetzt noch zu jung finden, aber mit 16, da haben schon viele auch dieses Grundinteresse, auch mitzubestimmen.
Ich würde generell sagen, ab 16 ist man schon zurechnungsfähig. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass man für die 16-Jährigen dann oder für die 17-Jährigen auch bestimmte Angebote macht, wo man denen genau nochmal vielleicht auch in der Schule beibringt, was jetzt wirklich wichtig ist und nicht, dass sie von irgendwelchen falschen Versprechen leiten lassen sollen.
Also die meisten der jungen Wählerinnen und Wähler trauen sich und ihrer Generation eine verantwortungsvolle Stimmabgabe auch schon mit 16 zu. Herr Markgraf, Sie sind ja auch schon eine Weile jetzt Lehrer. Würden Sie sagen, dass sich die Auffassung Ihrer Schülerinnen und Schüler von Politik und Wahlen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stark geändert hat?
Ich denke schon, das Engagement einiger junger Leute hat sich da schon verbessert. Das Interesse ist gewachsen an Demokratie, wobei immer noch ein großer Prozentsatz einfach außen vor stehen bleibt. Das kommunale Geschehen interessiert nicht so sehr, kommen dann oft solche, ja, ich nenne das so Stammtischsprüche dann, ja, die müssen aber, und wenn man fragt, wer sind denn die, die da aber müssen, ah ja, die Politik. Und man fühlt sich da nicht selber verpflichtet, sich zu engagieren, auch wenn es ein Missstand ist, diesen Missstand vorzutragen, sondern es wird nur so in der Öffentlichkeit dieser Missstand angeprangert und dann sollen die, in Anführungszeichen, es erledigen.
Die Politiker oder die Politik ist ein sehr weit gefasster Begriff, das stimmt. Was denken Sie denn, kann man vielleicht tun, um Jugendliche wieder mehr für Politik oder auch für Kommunalpolitik eben zu begeistern?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Sicherlich haben wir ein Problem, dass relativ viele Menschen in der Kommunalpolitik halt auch schon etwas älter sind. Ja? Mhm. Ist auf der anderen Seite, muss man auch sagen, verständlich, denn wenn sie in jungen Jahren im eigenen Aufbau sind, beruflich sich engagieren müssen, sich qualifizieren müssen, haben sie den Kopf nicht frei für ein solches Ehrenamt. Mhm. Und insofern kann man verstehen, wenn junge Leute sagen, ich habe da eben keine Zeit für. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz wichtig, die jungen Leute heranzukriegen. Die Frage ist natürlich, wie, wo setzt man da an? Ja, theoretisch müsste man sagen, da müssen wir im Kindergarten anfangen, mit dem Kindergarten an öffentliche Plätze gehen und Dinge aufzeigen, was denn Sache dieser Gemeinde ist. Aber das ist eine reine Theorie. In der Praxis ist das nicht so leicht, meine ich, umzusetzen.
Ja. Aber auch wenn bei vielen, gerade der jüngeren Generation, noch ein wenig Nachholbedarf in Sachen Kommunalpolitik besteht, was die Vorzüge einer Demokratie angeht, sind sich eigentlich alle einig. Denn nicht überall auf der Welt kann man so einfach und frei an Wahlen teilnehmen wie hier in Deutschland. In vielen Staaten kommt es entweder zu erheblicher Wahlmanipulation oder Menschen werden daran gehindert, zur Wahl zu gehen oder bedroht oder gar gezwungen, auf bestimmte Art und Weise zu wählen. Und manchmal ist es auch einfach schlichtweg unter gewissen Umständen viel zu riskant, wählen zu gehen, zum Beispiel in instabilen Regimen, in denen dann gerne mal die Gefahr eines Anschlags auf das Wahllokal droht oder so. Deshalb stellt sich die Frage, nehmen wir die Demokratie in unserem Land vielleicht für zu selbstverständlich?
Also ich muss ehrlich sagen, wir haben heute im Unterricht auch über Demokratie wieder geredet. Und da ist mir auch dieser Gedanke gekommen, dass es für uns sehr selbstverständlich ist. Wir können es eigentlich wertschätzen, dass wir hier in Deutschland so leben dürfen, wie wir es können. Darüber habe ich auch gestern mit meinen Eltern geredet. Also ich glaube, viele Menschen schätzen das nicht so ganz, weil sie nur an die negativen Aspekte der Politik denken, obwohl die Politiker auch ganz oft versuchen, das Beste aus der Situation rauszuholen.
Also ich denke generell, dass wir mit den ganzen Freiheiten, die wir hier haben, zu selbstverständlich mit umgehen.
Also meiner Meinung nach ist eine Demokratie viel, viel besser als eine Diktatur. Dass wir die Freiheit haben, überhaupt irgendetwas zu wählen, ist schon eine Freiheit genug. Und dass wir entscheiden können, was für unsere kleine Stadt oder generell auch in Deutschland passieren könnte, wo ich sagen kann, ja, wir leben schon in einem guten Land.
Also ich würde schon sagen, dass wir schon lange in Deutschland verwöhnt sind, dass auch in Europa so lange Frieden herrscht, ist ja ziemlich selten auf der Welt, wenn man sich andere Gegenden anguckt. Das ist ja so ein relativ bekanntes Zitat, wenn der Demokratie schläft, wacht irgendwann in der Diktatur auf. Das ist ein hohes Gut. Nicht jeder Mensch kann frei seine Meinung äußern. Und selbst wenn es vielleicht den Anschein von freien Wahlen gibt, gibt auch Länder, da wird einfach die Wahlurne vom Konkurrenten aus dem Fenster geschmissen und dann gewinnt der Lukaschenko zum 15. Mal mit 90% der Stimmen.
Aber so selbst wenn man halt zur Wahl geht, ich war jetzt schon zweimal wählen, man hält es für selbstverständlich, man macht seine Kreuz und dann geht man wieder so. Man denkt da gar nicht drüber nach, dass es in anderen Ländern gar nicht so möglich ist.
Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr privilegiert, was es hier in Deutschland angeht mit unseren Wahlen. Und ich finde auch, man darf es nie vergessen, wie wichtig das ist. Und wir müssen es halt natürlich auch alle wertschätzen, egal ob das jetzt jüngere Leute sind oder jetzt auch schon ältere Leute, die vielleicht sagen, dass es keinen Sinn mehr macht, wenn man jetzt wählen geht, weil sie das vielleicht gar nicht mehr mitbekommen werden. Aber wir sollen es auf jeden Fall weiterhin schätzen und für wichtig erachten.
Absolut. Egal ob jung oder alt, wählen gehen ist auf jeden Fall ein Privileg, das genutzt werden sollte. Eine Demokratie steht und fällt nun mal mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Ja, das war's jetzt auch schon mit der vorerst letzten Folge des Podcasts Total Lokal. Alle, die gerne noch mehr über die Kommunalwahl am 14. März oder Kommunalpolitik generell erfahren möchten, die finden alle wichtigen Infos zum Nachlesen auf der Webseite der HLZ und auf der Webanwendung deinedemokratie.de. Falls ihr euch vor der Wahl auch nochmal über die Kandidatinnen und Kandidaten in eurer jeweiligen Gemeinde oder Stadt informieren möchtet, probiert doch auch gerne mal den Kommunalwahlkompass aus. Den findet ihr auch ganz einfach unter kommunalwahlkompass.de. Das Tool funktioniert ähnlich wie ein Wahlomat und kann dem einen oder der anderen vielleicht noch bei der Entscheidung helfen. Und wie wir es gerade schon von den Jungwählerinnen und Wählern gehört haben, Demokratie und freies Wählen ist eben alles andere als selbstverständlich. Auch wenn es sich für uns selbstverständlich anfühlt. Denn am Ende möchte sicherlich keiner in einer Diktatur aufwachen, nur weil er oder sie die demokratische Wahl ein wenig verschlafen hat. Deshalb geh zur Wahl und gestalte deine Zukunft aktiv mit. Alles, was es dafür braucht, sind deine Kreuze bei der Kommunalwahl. Geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.